Look what we got over here. A cup of Hades. A cup of Hades.
Ringfrei für Kappa Haters.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kappa Haters. Und ihr merkt, hey, der Taco moderiert an. Heute ist was anders. Und ja, es ist was anders. Nämlich bin ich heute ganz alleine für euch da. Heute gibt es ein bisschen Singleplayer-Action, sag ich mal. Und zwar, ja, wurde es zeitlich doch ein bisschen eng. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt wieder regelmäßiger kommen. Das Problem ist natürlich, dass wir alle zeitlich nicht ganz so flexibel sind. Und der liebe Marco, der das Ganze hier auch sicherlich schön schneiden wird für euch und euch das hoffentlich zeitnah präsentieren wird, ja, für den wäre das zeitlich ein bisschen zu eng geworden oder ein bisschen zu stressig. Deswegen habe ich gesagt, hey, gar kein Problem. Ich habe tatsächlich Raw geschaut. Ich habe tatsächlich die Weeklies geschaut. Nicht alle, aber einiges. Und sag mir, ich mache das jetzt mal für euch, damit ihr wenigstens ein bisschen Content habt, damit ihr up to date seid. Und ja, bevor ich ins eigentliche Thema steige, dachte ich mir, hey, quatsch ich doch einfach mal ein kleines bisschen, weil ich habe ja sonst nie so viel zu erzählen, weil ich immer, wenn wir aufnehmen, ja Urlaub habe. Das habe ich diesmal nicht. Lustigerweise hätten wir letzte Woche aufgenommen, hätte ich Urlaub gehabt, aber vorletzte Woche dabei gewesen, da hatte ich tatsächlich noch Urlaub. Das war aber tatsächlich mein letzter Urlaub für die nächsten 1-2 Monate. Wie es halt ist im Zwangsurlaub, aktuell heißt es für mich tatsächlich auch wieder Überstunden aufbauen. Also ich arbeite jetzt deutlich mehr als mein Standard, meine Standardarbeitszeit und fast den ganzen Monat lang werde täglich Überstunden machen, weil durch die Kurzarbeit einiges an Minusstunden sich angesammelt hat und aktuell wieder, ja, durch die, ich sag mal, viel zu früh kommenden Lockerungen, die wirklich absurd sind in manchen Situationen. In manchen Situationen auch richtig, aber nichtsdestotrotz, das dafür gesorgt hat, dass wir wieder massiv viel Arbeit haben. Was gut ist, ich will mich gar nicht beschweren, so, wenn man Arbeit hat, dann hat man einen gesicherten Arbeitsplatz und darüber will ich mich auf keinen Fall beschweren. Es ist halt immer nur, man merkt es, wenn man wirklich, ich war jetzt seit Ende letzten Jahres oder Herbst letzten Jahres wieder in Kurzarbeit, nachdem ich schon Anfang letzten Jahres in Kurzarbeit war und wir dann so eine kurze Zeit hatten, wo es wieder Normalphase war, und das merkt man halt schon, ne? Wenn halt wirklich eine Woche oder wochenlang nichts los ist und dann geht es halt wirklich Schlag auf Schlag und man ist halt mit Arbeit beschäftigt, das rädert einen dann doch schon. Ja, nichtsdestotrotz werde ich es mir sicherlich auch erlauben, hier und da mal einen kleinen Snack, ein bisschen was zu trinken in der Außengastro zu gönnen. Ich gehöre leider zu denjenigen, die genau an der Schwelle waren. Also ich war, wie das klingt, ich bin offiziell Impfgruppe 3, Prio-Gruppe 3, die eine Woche, nachdem sie freigeschaltet wurde, auch direkt wieder nicht mehr existent ist. Also ab nächsten Monat, ab nächster Woche, also ab dem 7. Juni, sollen die Prio-Gruppen ja wegfallen. Ich durfte seit genau letzter oder vorletzter Woche mich anmelden, bin auf einer Warteliste seit 2 Wochen, tut sich nichts, wie es halt so ist, aber es ist zumindest Licht am Ende des Tunnels, aber da hat der gute Marco und der liebe Jendrik von neulich in der Bar vom Schwestern-Podcast ja mehr als genug drüber geredet und ich will euch da gar nicht so lange mit aufhalten. Ich erzähle noch so einen kurzen Schnack über mein Leben, was bei mir so los war die letzten Tage und Wochen. Ja, bei mir wurde eine neue Küche eingebaut. Alles niegelnagelneu. Ist leider noch nicht fertig. Das Problem war, wir haben gestartet, da war der Besuch in Baumärkten schwierig. Und als dann alles fertig war, habe ich mir gedacht, hey, bestellst halt einfach online, lässt du das online zurechtschneiden, holst du es ab, ist gar kein Problem. Ja, das war vor einem Monat. Ich warte seit einem Monat auf meine Bestellung. So, ab nächste Woche werde ich mir auch denken, ja, scheiß drauf, muss ich mal gucken, ob ich mein Geld irgendwie zurückverlangen kann, weil das ist wohl schon da, aber der Schnitt kann noch nicht verfolgen. Ja, das ist alles bescheuert. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt glücklich, weil ich halt wirklich eine sehr kleine Küche habe, die dadurch, dass ich halt nur eine Arbeitsplatte hatte, die sich den Platz mit dem Ofen geteilt hat, sehr wenig Platz hatte. Und diesmal habe ich so eine schöne Übereck-Arbeitsplatte und sehr viel Platz, um damit zu arbeiten. Das ist schön. Außerdem, für viele wahrscheinlich komplett uninteressant, eigentlich für alle, Mahlzeit, bin ich als Teil der Community von dem Streamer, von dem Streamer Baconzack, der nicht nur, aber auch bekannt ist für sein legendäres Kingdom Hearts Video, bin ich Teil der Community und war ein Teil eines meiner Meinung nach großartigen Geburtstagsgeschenks. Und zwar haben wir Kingdom Hearts 3 einem Fandub verpasst. Und zwar keinen klassischen Fandub, wo wir einfach nur 1:1 übersetzt haben, sondern wir haben quasi unsere eigene Story rund um eben diesen Streamer und die Community geschmiedet. Und haben alle eine Rolle gesprochen. Ich habe tatsächlich die Rolle von Goofy übernehmen dürfen und vom Charakter Sigma für Kingdom Hearts 3 und Birth by Sleep und ein paar andere Teile gespielt haben. Der wird der Charakter vielleicht irgendwas sagen. Wenn nicht, halb so wild. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Und auch wenn es vielleicht gar nicht euer Thema ist, also entweder Kingdom Hearts oder ihr wahrscheinlich auch gar nichts mit dem Inhalt des Videos anfangen könnt, weil er zu 90% aus Insidern besteht, schaut doch einfach gerne mal nach, gebt mal bei Google ein, Baconzack, Twitch Highlights, da kommt ihr auf den Highlight-Kanal und dort könnt ihr das Video begutachten. Das Ganze geht knapp 3 Stunden lang, da habt ihr mehr als genug von mir zu hören. Bin besonders stolz drauf, weil wir dort tatsächlich mit einem Kumpel, einem Kollegen von ihm gearbeitet haben, der tatsächlich professioneller Synchronsprecher ist und auch schon so einige große Rollen spricht oder gesprochen hat, also in One Piece zum Beispiel, in My Hero Academia und tatsächlich spricht er jetzt Jonathan Joestar in der neuen deutschen Synchronisation von JoJo's Bizarre Adventure. Es ist mir ein Fest, Vincent Fellow. Und ja, mehr, so viel sei aber gesagt, mir geht's gut. Ich sehne eigentlich tatsächlich nur an dem Tag, an dem ich endlich einen Impftermin bekomme. Einfach nur, damit ich vielleicht mich doch ein bisschen freier bewegen kann. Aber nichtsdestotrotz, ne, wir schön auf alle anderen achten. Und ja, das war's. Ich überlege gerade und nehme dabei einen Schluck von dem Energy, den ich mir ganz still und heimlich zum Anfang der Aufnahme aufgemacht habe. Das hat bestimmt gar keiner gehört. Ich hoffe, Marco schneidet es rein. So. Jetzt geht's aber los und zwar mit einer neuen Ausgabe Inner Critical vom lieben Thomas und würde sagen, bitteschön und viel Spaß.
Guten Abend, meine Damen und Herren und wieder mal herzlich willkommen zum Inner Critical. Heute geht es ausschließlich um Double or Nothing, den zweiten AEW Pay-Per-View in diesem Jahr. Dieser fand am 30. Mai im Daily's Place in Jacksonville statt. Er dauerte gute 4 Stunden, war vollgepackt mit Matches rund um die Storylines der letzten Wochen und das macht eine knappe Zusammenfassung hier recht herausfordernd. Ich werde daher auf jeden Fall immer erst kurz die Ergebnisse berichten und dann noch so auf ein paar kleine Highlights der Matches eingehen. Natürlich wird hier gespoilert ohne Ende, aber viele kleine Feinheiten des Matches werden ansonsten nicht weiter erwähnt. Das heißt, wenn ihr euch das noch angucken wollt, könnt ihr das gerne nochmal tun. Mein Fazit schon mal vorweg. Und wenn ihr euch nicht weiter spoilern lassen wollt, skippt jetzt so die nächsten 10 bis 15 Minuten. Ich fand den Pay-Per-View echt stark. Die Matches waren gut, die Siege teilweise klar, teilweise überraschend, aber die Wege durch die Matches waren oft sehr spannend, ereignisreich, voller kleiner Details und ich habe auch so manchen hier voll gekauft. Ein Punkt noch vorweg. Es waren über 5000 Fans vor Ort. Die Location ist eine Art Amphitheater, weswegen es ja auch irgendwie fast Open Air war. Das Publikum war schon ziemlich kompakt um den Ring platziert. Das heißt, man suchte Masken und Abstände vergebens. Die Masse hat gefeiert, hat gesungen, hat gejubelt, hat gechantet und es war wirklich wieder ein fantastisches Live-Wrestling-Event mit Fans und das hat man gemerkt und das war super. Ich kann wirklich nur für die USA hoffen, dass sie ihren Corona-Shit zusammenhalten und dass das jetzt alles vernünftig ist. Hier muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass auch schon andere Sportveranstaltungen, UFC-Fights, Football, NBA, dass da auch schon wieder einiges vor Publikum stattgefunden hat, was man so hört. In der Pre-Show gab es ein NWA-Titelmatch. Die Titelträgerin Serena Deeb verteidigt erfolgreich gegen Rio. War ein gutes Match, so viel muss man darüber gar nicht sagen. Rio, wir erinnern uns kurz, ist ja die erste AEW-Championess und ist jetzt ein bisschen untergegangen. In letzter Zeit hatte jetzt nochmal wieder diese Titelchance. Viel passierte aber gerade nicht. Nun eröffnen wir die Show. Hangman Adam Page trat gegen Luke Cage von Team Taz an. In der Hintergrundstory gab es die Herausforderung, dass Cage seine Matches ja nie alleine gewinnt, sondern immer nur mit Unterstützung vom Team. Hangman gewinnt das Match am Ende durch seine Buckshot Lariat. Das Match war wirklich gut und intensiv. Cage ist wahrlich eine Maschine, aber kämpft nicht unbedingt wie andere vergleichbare Big Men. Er ist agil und vielseitig im Ring, das war sehr schön zu sehen. Kleiner Kritikpunkt vielleicht, die kämpfen echt mit harten Mitteln gegeneinander und am Ende gewinnt Page mit seiner Fassung einer Clothesline. Es folgte das Match um die Tag Team Championship. Moxley und Kingston kommen zur neuen Musik von Mox wie gewohnt durch die ZuschauerInnenränge rein zum Ring gelaufen. Mox hat als neuen Song eine Coverversion von Wild Thing. Das war alles schon echt gelungen und ein totaler Gänsehautmoment. Endlich wieder mit Publikum sowas zu zelebrieren, das war schon echt gut. Das Match war auch gelungen. Die Bucks verteidigen den Titel. Hat man sich auch wohl so gedacht. Das Match hatte insgesamt vielleicht ein paar langatmige Phasen, aber hervorheben möchte ich dennoch, dass die Bucks als Heel nun einen völlig anderen Stil gewirkt haben. Sie sind nicht mehr die flippigen Spot-Monkeys, sondern waren sehr bodenständig, sag ich mal. Das Match erzählte die gesamte Geschichte der letzten Wochen mit allen Eingriffen und Heel-Aktionen noch einmal nach. Am Ende führte aber das Ganze dazu, dass die Bucks clean, einfach sauber gewonnen haben und Moxley mit mehreren BTE-Triggern weich stampfen mussten, um ihm am Ende dann einfach zu pinnen. Spannend fand ich auch, dass die Bucks natürlich die Regeln gedehnt haben und als Tag-Team eigentlich immer ein bisschen zu lange im Ring waren. Dann haben sie immer klar dominiert. In Phasen, in denen es um 1:1 gegeneinander ging, haben hingegen Mox und Kingston immer dominiert. Also kurzum könnte man hier sagen, Tag-Teams sind zusammen die Stärkeren, Einzelwrestler, die zusammen ein Tag-Team bilden, sind aber als Team wiederum nicht so stark zusammen, sondern sind alleine einfach die Stärkeren. Nun kam die Casino Battle Royale. Solche Matcharten haben eigentlich, glaube ich, immer die gleichen Probleme. Es ist zu viel Gewusel im Ring, zu viele Personen auf einmal. Es gibt Personen, die den Ring irgendwie durchs untere Seil verlassen, sich den 10 Minuten ausruhen und dann später einfach wieder so da reinkommen, wenn niemand mehr mit ihnen rechnet. Man kriegt einige Eliminierungen nicht mit und das Ganze war auch hier der Fall. Ganz vieles am Match war aber auch wundervoll. Am Ende standen dann Christian Cage und Jungle Boy im Ring. Jungle Boy gewinnt das Match und bekommt in 2 Wochen ein Titelmatch gegen Kenny Omega. Die Nummer 21 bei diesem Match ist ja bisher immer eine Überraschung gewesen, so auch dieses Mal. Viel hat man spekuliert, Daniel Bryan, Samoa Joe, aber es war, haltet euch fest, natürlich Leo Rush, warum auch immer. Aber es war mal eigentlich ganz schön, ihn zu sehen und es war eine echte Überraschung. Anscheinend hat er jetzt auch Absprachen mit AEW, dass er da häufiger auftauchen kann und anscheinend wird er auch häufiger bei New Japan auftauchen. Im Vorfeld war die Vermutung groß, dass Cage hier gepusht werden könnte. Als dann Jungle Boy mit ihm am Ende im Ring stand, war auf einmal eher Angst da, dass ein alter Star zugunsten eines neuen Stars gewinnt. Sie haben aber am Ende alles richtig gemacht. Die Schlussphase bot wirklich noch einmal gute, innovative Wrestling-Moves und auch Move-Abfolgen, die so in einer Battle Royale, die ich noch nicht gesehen habe. Und das war einfach toll. Anthony Ogogo tritt gegen Cody Rhodes an. Eine klassische 80er, 90er Fehde vielleicht. Der böse Brite beleidigt den außergewöhnlichen Amerikaner. Das kann Cody nicht so hinnehmen. Cody gewinnt dieses Match. Vermutlich, weil seine Niederlage vielleicht auch eine Niederlage für die USA gewesen wäre. Hier hätte Ogogo als junger aufstrebender Star durchaus gewinnen können. Mir hat das Match an sich gut gefallen. Ogogo hat wirklich ein paar sehenswerte Aktionen ausgepackt. Das Selling der beiden fand ich auch völlig in Ordnung. In der Netzgemeinde hat dieses Match insgesamt eher schlechte Kritiken bekommen. Macht euch vielleicht selber ein Bild davon. Nicht viel zu sagen gibt es über das Match Miro gegen Lance Archer. Miro verteidigt seinen TNT-Titel erfolgreich. Ansonsten hatten wir 2 große Männer, die eine Weile aufeinander eingeprügelt haben. Ebenso kurz kann man es beim Titelmatch der Damen machen. Dr. Britt Baker, DMD, gewinnt hier gegen Hikaru Shida und ist nun neue Women's Champion. Das Match hat insgesamt gutes Feedback bekommen. Ich kam irgendwie nicht ganz rein. Mir fehlte irgendwie die Chemie. Oder waren sie vielleicht auch einfach nur zu aufgeregt? Kann ich mir auch vorstellen. Einiges am Timing hat vielleicht auch nicht immer gestimmt. Ansonsten, richtige Gewinnerin Dr. Britt Baker ist einfach der nächste Superstar in der Women's Division von AEW. Ich find's gut. Sting und Darby Allin treten gemeinsam gegen All Ego, Ethan Page und Scorpio Sky an. Sting gewinnt das Match am Ende für sein Team. Sting ist mit seinen 61 Jahren erstaunlich fit, also fitter als wirklich deutlich jüngere, ältere Legenden, die man sonst in den letzten Jahren so im Ring sah. Hier kann ich nur noch einmal wieder hoffen, dass Sting das alles so macht und ihm das auch gut tut, dass er die Bumps, die er so nimmt, auch wirklich verträgt und dass vor allen Dingen auch seine Gegner so gut gewählt sind, dass sie ihn da auch sicher weiter durchs Match führen. Gleiches gilt für Darby Allin. Ich hoffe, der junge Mann erlebt noch seinen 30. Geburtstag, wenn er so weitermacht, vielleicht nicht. Der hat sich bei einer Aktion mal locker aus dem Ring in die erste ZuschauerInnenreihe werfen lassen. Krasser Spot. Dieses Match bot so viele kleine Highlights, die man kaum hier so im Audiobereich beschreiben kann. Also gerne ansehen. Wir sehen nun, dass Mark Henry als neuer Kommentator bei AEW an Bord ist. Er wird die neue Show Rampage mitkommentieren. Kenny Omega wird so schnell kein Match verlieren. Das ist, glaube ich, erstmal klar. Und so war natürlich auch klar, dass er dieses Titelmatch, dieses Triple Threat Match gegen Pac und Orange Cassidy nicht verlieren wird. Hat er auch nicht. Wer dennoch verstehen will, wie es kommt, dass ich bei einem Match ausflippe und doch irgendwie am Ende glaube, Orange Cassidy gleich als neuen Champion zu sehen, der sollte sich dieses Match ansehen. Zugegeben, der Anfang zieht sich etwas hin, aber die zweite Hälfte, die hat es in sich, gute Aktionen, gute Moves, der One-Winged Angel als Finisher wird so ein bisschen ausgekontert, ist ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen komische Aktion, wo man völlig K.O. am Ende eines Matches einen Gegner noch auf die Schulter nehmen muss. Pac hat da ein paar ziemlich coole Sachen gemacht, also auch hier fand ich wieder sehenswert, auch wenn das Ende an sich eigentlich nicht überraschend war. Als Main Event gab es das Stadium Stampede Match von Pinnacle gegen den Inner Circle. Das Match fand vor allem im benachbarten Footballstadion statt und wurde durch Videosequenzen in der Halle übertragen. Natürlich wurden auch wahrscheinlich die meisten Sequenzen aus diesem Match im Vorfeld aufgezeichnet und ausgestrahlt. Es hatte aber nicht solche, ich sag mal, cineastischen, fantastischen Szenen wie andere cineastischen Matches bisher. Man konnte es eigentlich so ganz gut kaufen, dass das vielleicht gerade jetzt live nebenher stattfindet. Am Ende konnte sich Sammy Guevara mit Sean Spears aus dem Stadion heraus durch die Hallen und Gänge in den Ring im Daily's Play Center kämpfen und konnte so das Match am Ende live im Ring vor der Crowd beenden. Sammy hat den Sieg für den Inner Circle geholt. Dieses Match bekam auch Kritik, natürlich. Jetzt hat man schon Publikum und geht in ein leeres Stadion. Warum das? In diesem Kampf haben sich immer die passenden Gegner gefunden. Sammy gegen Sean Spears, Wardlow gegen Jack Hager, die Tag-Teams gegeneinander und natürlich auch die Anführer MJF und Jericho gegeneinander. Alle Gruppen waren nacheinander bei einer Schlägerei zu sehen. Jeder hatte so eben seine eigenen kleinen optischen Momente und insgesamt total gut inszeniert. Aber es war eben eigentlich wieder eine Art Actionfilm, den man zusah und kein Wrestling-Match. Gut fand ich, dass Sammy das Ding gewinnt. Der wird ebenfalls einer der neuen Superstars. Großartig, also die Darstellung und wie over er ist, ist es einfach schön zu sehen. Wenn man sich vorstellt, dass er noch irgendwie vor einer ganzen Weile irgend so ein junger Typ mit Panda-Outfit war. Das hat er übrigens auch neulich selber mal kommentiert. Unterm Strich war das Stadium Stampede-Match eine unterhaltsame Show. Mit dem richtigen Gewinner und mit dem richtigen Menschen, der am Ende den Sieg eingeholt hat. Die Abschlussfeier des Inner Circles war auch großartig. Judas nochmal von 5000 Leuten gesungen zu hören, war auch glorreich. Aber das Match konnte dem Hype nicht gerecht werden und muss jetzt vielleicht auch so nicht mehr als Main Event für euch eines Pay-Per-Views herhalten. Da kann man sicherlich eigentlich zukünftig was Besseres machen. Das Wrestling-Fernsehprogramm ist gerade ein wenig auf den Kopf gestellt. AEW musste jetzt vom Mittwoch auf den Freitag ziehen, wird also gerade aktuell und auch noch in den nächsten zwei Wochen, soweit ich das weiß, immer freitags ausgestrahlt. Und jetzt trudelte gerade die Quote des letzten Freitages vor dem Pay-Per-View rein und das war ein historisches Tief für AEW. Kurz nach einem weiteren Quotenrekord für sie haben sie nun ein krasses Tief eingespielt mit um die 500.000 ZuschauerInnen. Also knapp nur noch die Hälfte von der Vorwoche. Das hat vor allen Dingen viel mit den NBA-Playoffs zu tun, die jetzt parallel stattfinden. Und anscheinend hat AEW diesen Senderplatzwechsel erstmal nicht ganz gut verkraftet. Jetzt mag man schon denken, seht ihr, wenn ihr gegen SmackDown antretet, dann wird das nichts. Es wurde vor kurzem aber auch eine Statistik veröffentlicht, dass AEW vor allen Dingen auch auf Festplattenrekorder oder sowas aufgenommen wird. Also die Quote derer, die das live sehen, ist zwar in letzter Zeit gestiegen, aber die Quote derer, die das Ganze aufnehmen und hinterher gucken, ist auch enorm hoch. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das wird auch hier der Fall sein. Und das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für eine schöne weitere Folge Inner Critical. Ich muss ja gestehen, ich habe es wieder nicht geschafft, in AEW einzuschalten und habe, bis Thomas das angekündigt hat, dass er, oder bis Thomas uns mit einer neuen Folge Inner Critical gedroht hat, hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, dass Double or Nothing war. Ich höre nur Positives und möchte das auch zeitnah nachholen. Gerade wenn ich höre, wie Thomas jetzt im Nachhinein auch noch von Orange Cassidy schwärmt und dass das für ihn Champion-Material ist. Und ihr wisst, Orange Cassidy so mein Highlight bei der AEW. Freut mich sehr. Leon Ruff. Auch da. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er plötzlich weg war. Spricht ja eigentlich nie so, ja, ist ja eigentlich nie was Gutes, was man sagen kann, aber im Endeffekt freut es mich, dass er da dann zumindest seinen Anschluss gefunden hat. Ist ja wohl jetzt nicht fest in AEW, sondern hat einfach einen Vertrag, dass er auch in AEW antreten darf. Und das ist eigentlich immer das Coolste, dass man den Talenten da immer die Freiheit lässt. Weil sonst kann es blöd ausgehen. Dazu kommen wir noch später. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass tatsächlich bei AEW Zahlen für aufgenommene Sendungen vorliegen. Und da frage ich mich, warum bei AEW, also warum ist das ein Wert, der muss ja irgendwo errechnet worden sein, und er wird extra erwähnt, um zu sagen, hey, guck mal, wir haben keine schlechten Zahlen, weil voll viele haben, also wir haben so eine Dunkelziffer und voll viele gucken sich das im Nachhinein an. Witzig, bei NXT wird es nicht erwähnt. Ja, also wieder sehr, sehr komisch. Wir sprechen es ja eigentlich immer an, weil die Dunkelziffer, die NXT wahrscheinlich über das Network schauen wird, ist wahrscheinlich deutlich größer, als man annimmt, weil einfach viele aus Gewohnheit dort gucken wollen. Also gerade außerhalb von Amerika, wo wir halt nicht einfach den Sender haben. Und wo die Umstellung wahrscheinlich für uns eh nicht so schlimm ist. Also wir lassen einfach wir lassen einfach das Network laufen und haben da unsere Show fertig aus. Naja. Ich würde auch einfach sagen, ich fange einfach mit NXT an, weil NXT, so sehr ich NXT liebe, habe ich auch relativ wenig geguckt. Wir gehen jetzt einmal so vor, ich werde einfach nur grob die Ereignisse durchsprechen. Das wird wirklich eine sehr fixe Aufnahme. Und einfach nur, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Also bei der NXT-Folge von dieser Woche noch, wenn die Folge pünktlich rauskommt, gab es ein Number One Contender Match zwischen Pete Dunne, Kyle O'Reilly und Gargano, und ein Match gegen Karrion Kross bei NXT TakeOver In Your House. Das Ganze wurde unterbrochen, und zwar von Cole, der allen aber so die übelste Abreibung verpasst hat. Also wirklich, da blieb kein Auge trocken. Und William Regal musste rauskommen und das Ganze abbrechen. Demnach gab es, oder war erstmal noch unklar, okay, wer wird das Ganze, wer wird den Spot bei NXT TakeOver bekommen. Der geschulte Wrestling-Zuschauer wird wissen, wie es ausgeht. Dazu kommen wir später. Dann haben wir eine Ember Moon, die in den Ring kommt und die Gonzalez anpöbelt. Gonzalez kommt raus, pöbelt zurück. Regal kommt wieder raus, will alle in Schacht halten. Ist ein kleines bisschen überfordert. Die ganze Chance wird von Dakota Kai genutzt, die Ember Moon angreift. Und es kommt nicht zum Match. Tatsächlich kommt es nicht zum Match. Ich habe gedacht, hey, das ist doch so der typische WWE-Moment. Irgendjemand kommt hinterrücks, greift jemand anders wahrscheinlich noch im Ring an und es kommt zum Match, war in diesem Fall tatsächlich nicht. Es ging direkt weiter, und zwar ein Match zwischen LA Knight und Jake Atlas. Jake Atlas, der im Vorfeld gegen Cameron Grimes, baby, gewonnen hat. Und To the Moon ist durfte dann gegen LA Knight antreten. Das Ganze durfte aber Jake Atlas erneut gewinnen. Ich bin kein großer Freund von Jake Atlas. Ist für mich im Moment noch so eine, ich nenne sie mal, Create Your Own Superstar Basic Figur. Den Vergleich ziehe ich ja ganz gerne. Der hat mir zu wenig Charakter. Der ist zu austauschbar. Und das Gleiche habe ich tatsächlich auch mit LA Knight im Moment noch. Kann sich bessern. Ich weiß, dass er hier von vielen gemocht wird. Mich konnte er jetzt einfach noch nicht überzeugen. Aber fairerweise muss ich sagen, ich schaue noch nicht so, also ich schaue im Moment nicht so häufig NXT, weswegen ich vielleicht auch einfach mir gar keine richtige Meinung bilden kann. Auf jeden Fall kommt Adam Cole und disst alle. Er sagt, dass alle versuchen, seine Legacy am Leben zu erhalten. Dass Kyle O'Reilly versucht, seinen Standpunkt jetzt auch als Singles-Wrestler zu befestigen, dass er versucht, den Hype von Undisputed Era mitzunehmen. Er meint aber, nee, das klappt nicht. Er bleibt die Nummer 1, er bleibt top of the notch. Top of the notch. Er bleibt die Nummer 1, er bleibt das Sternchen. Daraufhin kommt Karrion Kross raus und Cole ist direkt auch mal den Kross hinterher und sagt, ey, ja, du kommst hier mit deiner fancy Musik raus, ja, du kommst hier mit deinen Mädel raus, aber im Endeffekt, wer bist du denn? Was hast du hier geleistet? Du hast ein paar Matches gewonnen, du hast den Titel, schön und gut, ja, das ist eigentlich schön und gut, aber hey, aber du hast keine Legacy. Du bist nicht Adam Cole, Baby. Daraufhin sagt Cross, ey, wisst ihr was? Ich bekämpfe euch einfach alle. So, egal, wer mir hier entgegengesetzt wird, ich mache euch alle fertig. Ich kann mich beweisen, ich muss mir nicht beweisen. Kommt alle in den Ring, ich gewinne das Ding. Schöner Reim, so soll's sein. Und es kommt dazu, oder es kommt zu dem, was ich vorhin angekündigt habe, zu dem, was der geschulte Wrestling-Zuschauer erwartet hat. Es wird ein Fatal Five-Way angekündigt mit Adam Cole, Baby, Karrion Kross, Pete Dunne, Kyle O'Reilly und Gargano bei NXT TakeOver in your face. In your face? In your house? ja, schön. Das wird ein schönes Match, denke ich mal. Wir haben ein Match zwischen Kushida und Carmelo Hayes. Wer? Das Ganze darf Kushida gewinnen, der ja nach einer langen Siegessträhne jetzt wieder gegen No Names mit Fragezeichen gewinnen darf. Naja, wir haben ein Match zwischen The Way, und zwar die den weiblichen Gegenpart von The Way gegen Zoe Stark und Seda Ramir. Das Ganze darf The Way gewinnen. Und unser Main Event ist ein Tag Team Match zwischen MSK und Legado del Fantasma. Das Ganze darf MSK gewinnen. Auch hier wieder sehr schönes Tag Team Wrestling. Aber auch hier MSK für mich im Moment Young Bucks bei Wish bestellt. Bei gute Wish bestellt, bei den guten Verkäufer bei Wish, die auch 5 Sterne haben und so. aber ja, überzeugt mich im Moment noch nicht. Ist leider so. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf NXT TakeOver in your house. Das Ganze findet am 14. Juni statt. Beziehungsweise von Sonntag auf Montag, wenn ihr das hier hört, in einer Woche ungefähr das Wochenende. Bisher bestätigt sind das Single-Match Mercedes Martinez und Xia Li. Dann gibt es das Match zwischen LA Knight und Cameron Grimes. Dann gibt es das NXT Women's Championship Raquel Gonzalez gegen Ember Moon. Wird bestimmt großartig. Zwei wunderbare Damen, die wir da im Ring haben. Und das Fatal Five-Way-Match für den NXT Championship. Karrion Kross, der aktuelle Champion, gegen Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly und Pete Dunne. Klingt nach einer super Matchcard. Ich glaube, NXT wird uns wieder überzeugen. Sag ich jetzt einfach mal so. Wir gehen weiter. Und zwar schauen wir jetzt mal, was bei Raw so abging. Ich hole mal eben meine Notizen auf. Und da gehe ich jetzt so die Raw-Show der letzten 2 Wochen, anstatt dass ich jetzt für eine Folge zu Folge gehe, beziehungsweise von Show zu Show, spreche ich jetzt einfach nur die Fäden an, beziehungsweise die Storylines, also das, was passiert. Kofi Kingston besiegte Bobby Lashley, nachdem Drew in das Match eingriff. Daraufhin merken wir, okay, die Dreierfehde Bobby Lashley, Drew McIntyre und Kofi Kingston wird ja weitergesponnen. Das Ganze endete dann, oder das Ganze gipfelt dann mit darin, dass es ein quasi ein Number One Contender Match, also ein Match um das Titelmatch im Hell in a Cell zwischen Kofi Kingston und Drew McIntyre gibt, was mit einem Doppel-DQ endet, nachdem sowohl Lashley und MVP gleichzeitig Kofi Kingston und Drew McIntyre angegriffen haben. Und da frage ich mich schon, wieso? Also wo ist der Sinn? Weil die logischste Konsequenz, wenn wir jetzt mal nach reiner WWE-Logik denken, ist, dass jemand kommt und sagt, hey, ihr mischt euch in das Match ein, der beiden, wir machen es einfach so, wir machen daraus ein Triple Threat Match. Ist tatsächlich nichts draus geworden, hätte ich gedacht, dass das die Konsequenz daraus ist. Ich kann es verstehen, dass Bobby Lashley die Chance nutzen will, um die beiden zu schwächen. Das Ganze ist aber 3 Wochen vor dem Pay-Per-View und er riskiert halt einfach, dass das Ganze in einem Three-Way enden könnte oder in einem Triple Threat enden könnte. Deswegen, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Daraufhin kündigt Pierce an, dass es eben ein Rematch geben wird, und zwar zwischen Drew McIntyre und Kofi Kingston, also nochmal dasselbe Match, um das Titelmatch bei Hell in a Cell. Er informiert übrigens die beiden, Bobby Lashley und MVP, dass, wenn die nochmal ins Match eingreifen, es eine Suspendierung von 90 Tagen ohne Bezahlung geben wird. Also das ist ja, also das ist halt so absoluter Quatsch. Also da sagt man doch bitte, ey, und es klingelt gerade. Ich gehe jetzt mal ganz kurz an die Tür. So, da bin ich wieder. Da hat es gerade geklingelt, musste ein Paket für Nachbarn annehmen. Passiert manchmal. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ja. Es kommt letztendlich zum Match Drew McIntyre gegen Kofi Kingston. Bobby Lashley und MVP dürfen nicht angreifen, weil sonst werden sie suspendiert. Quatsch. Das Ganze darf Drew McIntyre gewinnen. Und damit ist Drew McIntyre wieder im Titelgewinn, im Titelgeschehen. Und so langsam reicht es auch mal. Ja, Drew McIntyre, absoluter Top-Champion, wirklich. Ich gönne denen auch eigentlich alles so. Es ist halt super bitter, dass er Champion war beim ersten WrestleMania, wo einfach niemand da war. So, ey, super kacke. Aber das ist jetzt wieder, die WWE setzt halt auch immer die gleichen Leute. Mehr oder weniger, dazu kommen wir später noch. Und ja, bin ich kein Fan von. Ich hoffe, dass Bobby Lashley das Ding gewinnen wird, weil Drew McIntyre als Titelträger bitte nicht und danach gerne die Fehde komplett beenden. So, also da muss jemand Neues her, da muss frischer Wind rein. Kofi Kingston, ich hätte ihm gegönnt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Bobby Lashley da im Moment mal ein bisschen mehr Dominanz zeigen muss, weswegen er auch länger Champion sein sollte. Gut, ja, bei den Damen von Raw stehen natürlich wie immer Asuka, Charlotte und Rhea im Vordergrund. Sehr, sehr witzig, weil zuvor wohl Asuka Charlotte nach einem Roll-Up besiegen durfte. Ich nehme es schon mal vorweg, hier durfte diesmal Charlotte Asuka nach einem Roll-Up besiegen. Komisches Hin und Her. Aber ey, Charlotte darf ja nicht richtig verlieren oder so weiter. Auf jeden Fall kommt es backstage zu einem kleinen Stare-Down und Nikki Cross kommt vorbei. Ja, die gute Nikki Cross, und die sagt sich, hey, ich fordere euch beide heraus. Daraufhin lachen sich alle tot, haha, beziehungsweise Charles lacht sich tot, ich meine, Asuka hat es wahrscheinlich gleich verstanden. Und das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass es eine Beat the Clock Challenge gibt. Und Charlotte wettet, dass Rhea Ripley es nicht schafft, Nikki Cross in unter 2 Minuten zu besiegen. Es gibt das Beat the Clock Challenge Match und Rhea Ripley schafft es, Nikki Cross nicht in 2 Minuten zu besiegen und hat damit das Match verloren. und wird von Charlotte ausgelacht. Also Rhea Ripley wird leider immer mehr zum Clown gemacht. Ist kurz davor, ihren kompletten Drive zu verlieren, leider. Und wieder ist Charlotte dran schuld. Also, coole Promo von vorletzten Mal hin und her, aber wenn Charlotte irgendwo im Geschehen ist, dann ist das halt einfach so, dass die anderen absichtlich scheiße geschrieben werden. Und das hat nichts mit der Qualität von Charlotte zu tun. Also rein gar nichts. Das ist dann einfach nur reine Willkür von Vince McMahon, der dann einfach sagt, ey, die ist blond, die ist groß, die ist geil, die gewinnt. Daraufhin sagt Nikki Cross, ich will gegen den Gewinner vom Hell in a Cell Match antreten. Daraufhin sagt Charlotte, ey, du bist gar nicht meine Kragenweite. Ich kann dich besiegen. Innerhalb von 2 Minuten. Es kommt zum Match, Nikki Cross und Charlotte zu einem Beat-the-Clock-Match. Und ja, wie geht's anders aus? Nikki Cross besiegt Charlotte, indem sie 2 Minuten durchhält. Also auch totaler Quatsch, wieder, der da abgezogen wird. Wir haben ein kleines Mist-TV-Segment, in dem Charlotte Flair und Rhea Ripley als Gast reinkommen. Bisschen Trash-Talk hin und her. Und plötzlich sagt Charlotte, ey, zu Rhea Ripley, ey, du konntest Nikki Cross nicht mal besiegen. Beziehungsweise, also das war davor, ich merk's gerade. Ich habe gerade, glaube ich, die Reihenfolge vertauscht. Aber auf jeden Fall gab es im Mystic-V-Segment erst den Trash-Talk, der dazu führte, dass Nikki Cross den Gewinner herausfordern will. Und das ist dieser Moment, wo ich mich fragte, Charlotte, also Rhea konnte Nikki Cross nicht besiegen, ja, in einer Stipulation. So. Also was ist da? Das kannst du doch nicht wirklich als Angriffsfläche nehmen. Naja. Wir springen zu Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Cedric Alexander gibt Shelton Benjamin die Schuld, ein weiteres Mal den Rauswurf aus dem Hurt-Business. Daraufhin kam es zum Match, welches Cedric Alexander gewinnen kann, indem er Shelton Benjamin nach dem Neutralizer pinnt, sticht er ihm vorher aber mit dem Finger ins Auge. Rund eine Woche später gibt es nochmal dasselbe Match, 1:1. Punkt. Wir haben einen Riddle, der gegen Xavier Woods antreten darf. Und das Ganze gewinnt, und zwar mit einem RKO. Ja, mit so einem, hey, mein wir sind hier die RK Bros. So ein kleiner Wink an Randy Orton. Randy Orton kommt so im, ey, finde ich cool. Und sagt so, ey, ich nehme dich mal unter meine Fittiche. Ne, ich zeig dir mal, wie das geht. Pass mal auf, komm mit meinem nächsten Match, darfst du am Ring stehen. Und ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, ich zeig dir mal, wie das mit dem Wrestling geht. Mit dem Catchen hier. Randy Orton ist dann mit Riddle im Ring. Oder Riddle am Ring. Randy Orton darf gegen Xavier Woods dran, der Arme. Das Ganze gewinnt Randy Orton. Und zwar nach einem Bro Derek. Die beiden feiern sich. Und ja, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Schön. Wir springen zu Jackson Ryker, der AJ Styles zuvor nach einem Sideslam besiegen konnte, nachdem aber der Styles, während der Referee abgelenkt war, ein Knee von Elias verpasst bekommen hat. Das Ganze lässt sich der gute AJ natürlich nicht gefallen und fordert die beiden zu einem Tag-Team-Match heraus. Jackson Ryker und Elias gegen AJ Styles und Omos, und wir wissen alle, wenn Omos dabei ist, das Ass im Ärmel von AJ Styles, dann gewinnt das natürlich AJ Styles und Omos. Wir haben einen Sheamus, der ein Humberto Carrillo via Pinfall besiegen konnte, mit mehr oder weniger unfairen Mitteln, weil Sheamus die Hose von Carrillo festgehalten hat. Der typische Heel-Sieg in dem Fall. Also Ricochet, man kennt ihn vielleicht ab und zu aus NXT. Das war mal so eine, habe ich mal gehört. Kommt raus und hilft Carrillo. Daraufhin sagt Sheamus, ey, ich mach euch beide platt. Ich kämpfe erst gegen Ricochet und dann gegen Umberto, weil ich bin ein Fighting-Champion. Es kommt also zum Kampf Ricochet gegen Sheamus. Ricochet gewinnt das Ganze, weil Umberto gerade rauskam und Sheamus abgelenkt war. Danach kam es zum Match Umberto gegen Sheamus. Das Ganze gewinnt Umberto, weil Ricochet kurz davor war einzugreifen und Sheamus davon abgelenkt war. Geil. Das ist Wrestling. Leute. Es geht weiter bei den Damen im Tag-Team-Segment. Und zwar durften Natalya und Tamina Shayna und Baszler und Nia Jax, Shayna und Baszler, Shayna Baszler und Nia Jax besiegen. Und zwar, weil Reginald wie immer herumspringt und ja, wieder für Ablenkung gesorgt hat. Nach dem Match schnappt sich Shayna Baszler aber Reginald und disst ihn und sagt, ey, ich habe genug davon, dass du dich in unsere Matches einmischst. Und aus diesem Grund fordere ich dich jetzt zu einem Match heraus. Und okay, wow, wir haben ein eher so ein Mixed-Gender-Match. Interessant. Reginald gegen Shayna. Shayna damit für mich auch immer mehr Richtung Clown. Clown der WWE. Es kommt zum Match. Und in den letzten Wochen gab es immer mal wieder Fehlfunktionen in der Arena, die zu spontanen Pyromantie-Ausbrüchen geführt haben. Das Ganze dieses Mal auch. Die Pyromantie ging los. Shayna war davon sichtlich erschrocken. Reginald nutzte die Situation und hat Shayna in dem Match besiegt. What the actual fuck? Es kommt zu einem Tag Team Match. Mace und T-Bar. Geiler Name gegen Lucha House Party. Das Ganze dürfen T-Bar und Mace besiegen. Die beiden können, glaube ich, als Tag Team ganz gut funktionieren. Und ja. Gegen Lucha House Party halt. Ne? Was würdest du sagen? Punkt. Dann gab es noch ein kleines Match. Von Naomi und Lana gegen Dana und Mandy Rose. Dana Brooke und Mandy Rose. Das Ganze dürfen Mandy Rose und Dana Brooke für sich gewinnen. In SmackDown, gehen wir zu SmackDown. In SmackDown geht es weiter. Jimmy und Jey Uso hypen sich von ihrem ersten Tag Team Match nach Ewigkeiten. Daraufhin kommt Roman Reigns raus und sagt, sag mal Jungs, wie sieht eigentlich euer Plan aus? Ja, also was ist eure Agenda? Habt ihr euch Gedanken gemacht? Weil wir dürfen nicht vergessen, Jay repräsentiert immer noch the head of the table in diesem Match. Ja, er repräsentiert den Clan. Und da wäre es ja nicht so schön, wenn Jay sich ja irgendwie, keine Ahnung, was einreden lässt, Roman schlecht dastehen lässt. Und das Ganze ist so ein kleines Spiel mit den Erwartungen, weil man fragt sich jetzt, wird Jay jetzt Jimmy hintergehen und angreifen, weil er zu Roman gehört? Wird Jay Roman hintergehen, weil er jetzt mit Jimmy ein Tag Team ist? Auf jeden Fall kommt es zu einem Match zwischen den Street Profits und Uso. Und die Street Profits prophezeien, dass auch bald Reigns im Kopf von Jimmy sein wird. Und ja, Jimmy bald nicht mehr diese eigenständige Person ist, die er jetzt ist. Daraufhin kommen eben die Usos raus. Jimmy hypt das Team. Jay beginnt den Hype erstmal damit, dass er Roman verteidigt. Auch sehr schön mit anzusehen. Geht daraufhin aber wieder aufs Team ein. Also da war so dieser kleine Knackpunkt, wo man denkt, okay, wenn Jimmy was Falsches sagt, würde Jay ihn eventuell angreifen. Auf jeden Fall gab es um einen richtig, richtig guten Match. Es gab einen Over-the-Top-Sprung von Jay auf Montes. Unfassbar gut. Das Ganze durften auch die Usos gewinnen. In dem Fall verdiente Sieger. Man fragt sich jetzt gut, wohin geht das Ganze? Weil die beiden haben jetzt natürlich als Tag-Team Blut geleckt. Die werden sich wahrscheinlich auch den Tag-Team-Gürtel holen, kann ich mir vorstellen, damit halt eben ja, damit halt eben die Championships bei der Familie bleiben, beim Clan. Man wird schauen, wo das Ganze hingeht. Auf jeden Fall gab es eine unfassbar krasse Promo von Roman Reigns, die halt also wirklich das angesprochen hat, was alle denken. Nämlich, er hat Jimmy gefragt, was denn jetzt eigentlich sein Plan ist, weil im Endeffekt sind sie ja nur ein Tag-Team, ja, mit Roman Reigns hast du da wirklich eine Instanz und Jey Uso ist quasi seine rechte Hand, ne, während Jimmy im Moment irgendwie nur so ein Anhängsel ist. Und da stellt er eine Frage an Jimmy Uso. Nee, Quatsch. An Jey Uso. So rum, sorry. Er sagt nämlich, dass Jey aufpassen muss, dass er nicht in sein altes Muster verfällt. Ja, dass Jey nicht nur einfach dieser einer von den beiden Usos ist. Und das fragt er auch. Also er sagt, willst du wirklich rausgehen und im Ring stehen und die Leute sagen hören, wie sie sich fragen, welcher bist du nochmal? Und damit trifft er so den Nagel auf den Kopf, weil genau das ist das Ding, was ich mich bei Usos immer gefragt habe. Welcher bist du denn nochmal? Weil außer, dass sie ein Tag-Team sind und dass sie Zwillinge sind, hatten sie keinen Mehrwert. Natürlich, ey, von ihrer Qualität will ich gar nicht anfangen. Natürlich haben die ihren Platz verdient. Aber so rein vom Charakter, vom Wrestling-Charakter, hat er ja nicht Unrecht. So. Und mir gefällt, in welche Richtung es geht. Aber auch hier natürlich wieder die Angst, ne? Wo wird man das Ganze enden lassen? Es gibt ja Gerüchte, dass, ich weiß gar nicht, wie weit oder woher die genau kamen, dass John Cena sein Gegner beim SummerSlam sein wird. Ich glaube aber nicht, dass das verlieren würde. Ich kann mir halt vorstellen, dass er, wenn wieder beim nächsten WrestleMania verlieren würde und dann auch gegen eine große oder größere Nummer. Und John Cena ist eher nochmal dieser Stepping Stone, dass Roman Reigns wirklich ganz oben angekommen ist. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, es gibt ein kleines Tag Team Match. Natalya und Tamina gegen Riot Squad, welches Natalya und Tamina gewinnen dürfen. Dann gibt es Bianca Belair gegen Carmella, welches Bianca Belair gewinnen darf. Der Prolog Cruz gegen Kevin Owens gewinnt Kevin Owens durch DQ, aber nicht seitens von Kevin Owens, sondern von, es war so unwichtig, dass ich mir nicht mal aufgeschrieben habe, wow. Also es gibt keine wirkliche Story Progression an diesem Zeitpunkt, deswegen. Ja, das Wichtigste war jetzt schon gesagt. Dann gibt es eine Auseinandersetzung, ein Match zwischen Shinsuke und Chad Gable. Chad Gable, der mittlerweile mit Otis rumläuft. Otis, der im Vorfeld Nakamura angreift. Nakamura, der das Ganze trotzdem gewinnen kann. Und ein Baron Corbin, der sich in den Ring schleicht und sich die Krone von Shinsuke, den guten King of the Ring, wegschnappt und sagt, ich bin der wahre König. Also, was ein Quatsch. Dann gab es ein Match. Wir erinnern uns, es war geplant, ein Match zwischen Rey Mysterio und Dominic Mysterio gegen die Ach du Scheiße. Gegen Dolph Ziggler und Bobby Roode. Ich habe den Teamnamen gerade vergessen. Das Ganze war ja so, dass Dom im letzten Match angegriffen wurde und Ray das Ganze in einem 2-on-1-Handicap-Match gewonnen hat. Daraufhin haben sich Dolph Ziggler und Robert Roode rausgeredet und gesagt, ja, also eigentlich hatten wir das Handicap, weil wir haben uns ja darauf mental eingestellt, gegen zwei zu kämpfen und dann mussten wir das ganz anders angehen. Und ja, wurden natürlich überrascht. Naja, auf jeden Fall selbes Spiel nochmal. Ray wird diesmal vom von den beiden angegriffen, bevor das Match anfängt. Es kommt also zu einem 2-on-1 Handicap Match zwischen Robert Root und Dolph Ziggler und Dominic Mysterio. Das Ganze darf dann Dominic Mysterio solo gewinnen. Im letzten Mal war es übrigens so, dass Dominic noch ganz zum Schluss mit rausgekommen ist. Nur noch mal, um das einzuwerfen. Dieses Mal hat Dominic aber klar alleine gewonnen und ist damit seinem Vater einen Schritt voraus. Ja, das war's tatsächlich auch schon. Wieder mit SmackDown. Die Hell in a Cell Card ist noch sehr mager. Das Ganze ist am 20. Juni, beziehungsweise, ja genau, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. 21. Juni, also eine Woche nach Takeover. Und bisher tatsächlich bestätigt sind Bobby Lashley gegen Drew McIntyre und Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Ja, ich überlege gerade, es gab auch noch ein Segment, das Bro, The Bro, Spanisch lernen wollte von Damian Priest und dann war Reginald beim Firefly Funhouse und daraufhin ist Damian Priest ins Firefly Funhouse gekommen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie die Puppe heißt, oder weiß gerade nicht mehr, wie die Puppe heißt, dass die Puppe ja nur eine dumme Puppe ist. Und dass sie gar nicht echt ist. Oh, und ich habe keine Angst vor dir. Ja, da wird vielleicht irgendwas kommen. Mal schauen. Damien Priest, The Fiend. Klingt auch interessant, aber irgendwie so komplett ohne Aufbau. I don't fucking know. So. News. Gibt es eine dicke, große News, die uns allen erschüttert, die uns alle erschüttert. Und zwar gab es eine weitere Entlassungswelle und die Namen sind, also als wir das gelesen haben, dachten wir, hey, 1. April ist vorbei. Nichtsdestotrotz ist es leider wahr, unter anderem, oder es wurden entlassen, Ruby Riott, ne, hatte vor kurzem noch ein Match verloren, Santana Garrett, Buddy Murphy, Lana hatte vor kurzem noch ein Match verloren. Aleister Black, der wochenlang aufgebaut wurde, ja, der eine geile Promo bekommen hat. Kleiner Funfact, er hat in einem Stream von seiner Frau, Selina Vega, gesagt, dass die gerade dabei waren, einen richtig geilen neuen Entrance aufzunehmen, an dem Aleister Black selber mit dran gearbeitet hat, also er hat das wohl mitgeschrieben und verliert jetzt halt einfach die Rechte. Also halt totaler Bullshit. Einfach Aleister Black. Es ist halt so wirklich, wieder schafft es die WWE, eine der geilsten aus NXT zu nehmen und einfach ins Nichts zu werfen und nachdem und dann auch irgendwie noch so super ungeil, nachdem man schon so eine Promo aufgebaut hat. Richtig bescheuert. Und es war noch nicht alles, sondern ein richtig, richtig großer Name. Braun Strowman. Braun Strowman ist raus aus der WWE. Hä? Ne, die ganzen haben ihre übrigen Vertragsklauseln, sie können wahrscheinlich 90 Tage oder teilweise sogar länger nicht für eine andere Company antreten. Absoluter Quatsch. Ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dazu kann man nichts sagen. Bei Aleister Black soll die Entlassung anscheinend Budgetkürzungen zurückzuführen sein. Absoluter Bullshit. Im Dark Web, ja, das hat man mir jetzt mal so gemunkelt. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Das war auch Thema bei uns im Discord. Kam die Frage auf, oder wird die WWE eventuell verkauft? Will man versuchen, so Kosten zu reduzieren, um das Angebot halt attraktiver für den Käufer darzustellen? Oder ist der alte Mann einfach völlig Bananas gegangen? Ja, auf jeden Fall sagte Aleister Black, dass er seine Zeit bei der WWE genoss, die letzten Jahre jedoch einen schleichenden Tod hervorgesehen hat für die Company. Und ja, das Ganze können wir einfach nur unterschreiben. Angeblich ist es wohl so, dass die Writer, die an der Storyline beteiligt waren, bis zum Schluss nicht wussten, dass er entlassen wurde. Vince McMahon kam wohl einfach irgendwann zu denen und hat gesagt, Leute, hört mal auf, was zu schreiben. Fahrt mal einen Schritt zurück mit den Ideen. Ihr werdet schon sehen, wieso. Ne? Und sowas passiert halt hinter den Kulissen bei der WWE. Absoluter Quatsch. Aleister Black hat sogar Vince McMahon davon angesprochen und gesagt, er möchte gerne zurück zu NXT, was Vince McMahon nicht per se abgesprochen hat, sondern er hat gesagt, ja, wir möchten dein neues Gimmick erstmal bei SmackDown testen. Ja, leck mich am Arsch, das hat ja gut geklappt. Fuck you. Ich schau gerade mal. Ja, es ist absolut erschütternd, was da einfach auch für Namen entlassen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch nicht alles war. Dass es noch mehr Entlassungsfällen geben wird. Ob noch mal so, ich sag mal, so größere Namen dabei sind, das will ich jetzt gar nicht heraufbeschwören, aber das Problem ist halt, dass im Moment halt leider alles der Fall sein kann. Ich schaue mir mal noch eben die News und guck mal eben, ich hatte hier gerade, genau, jemand, der noch im Hintergrund entlassen wurde, ist der Velveteen Dream. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal eben, nee, die News kam jetzt Ende Mai, das bedeutet, die Kollegen hätten das, meine ich, noch nicht angesprochen. Vorletzte Woche war es noch nicht bekannt. Ja, Velveteen Dream wurde entlassen, angeblich nicht wegen dem ganzen Drama, welches ja letztes Jahr zu Vorschein kam, sondern es gab wohl wieder Backstage-Vorfälle. Velveteen Dream hat sich wohl wie Scheiße benommen. Das wurde wohl den Offiziellen zugetragen. Und da wurde ein Schlussstrich gezogen. Und es ist sowas immer super schwierig nachzuvollziehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Also ich vertraue da dem den Entscheidungen von Triple H und von HBK. Nichtsdestotrotz ist es schon ein Verlust, was das Talent angeht. So, ne? Also gerade mit seiner krass expressionistischen Ader, also nennen wir es mal so, war er halt doch schon eine Ikone oder ein Sternchen der NXT-Landschaft. Und das ist halt schade, weil NXT sich im Moment, wie schon anfangs erwähnt, immer mehr mit diesen ja blanken Papieren füllt, die erstmal noch beschrieben werden müssen. Ich glaube, so können wir das ganz gut können wir das ganz gut beschreiben. ja, es gab wohl Gerüchte, dass Jimmy Uso und Roman Reigns sich bei SmackDown im Titelgeschehen oder im Match gegenübertreten sollen. Das Ganze wurde wohl dementiert. Aber genauso offen ist die Frage eben, ob Reigns gegen Cena antritt. Daraufhin sagte Meltzer übrigens, dass man innerhalb der Company davon gesprochen hat, es aber nie bestätigt wurde. Also, man weiß nicht, wo es hingeht. Ich denke aber mal, The Rock The Rock und Roman Reigns wird zum WrestleMania wahrscheinlich fest sein. Also das ist das Sinnvollste oder es wäre der nächst logische Schritt, den man da machen kann. Tja, ich guck noch mal eben nach. Ja, es gab wohl noch ein Statement seitens von Velveteen Dream zu der Geschichte aus Speaking Out vom letzten Jahr. Da ging es wohl darum, dass die WWE wohl beteuerte oder dass die WWE wohl bestätigen konnte, dass es einen sexuellen Übergriff gab oder dass die Machtposition von Velveteen Dream irgendwie ausgenutzt wurde. Spielt jetzt keine Rolle mehr, weil jetzt ist er weg. Ja. Vielleicht sieht man ihn ja woanders, vielleicht kriegt er es ja nochmal auf die Reihe. Ich meine, jeder hat ja irgendwo eine zweite Chance verdient. Und gerade wenn es jetzt nicht so krass ist. Naja. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich habe keine großartigen News mehr. Sollte ja eigentlich auch jetzt so eine kleine Quickie-Folge werden. sind jetzt trotzdem bei gut über einer Stunde oder gut einer Stunde und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich in 2 Wochen in einer etwas anderen Besetzung. Wir schauen mal, wer für euch die Zeit hat, das ganze Geschehen zusammenzufassen. Dann natürlich über... Ja, dann ist es ja... Nee, wobei in 2 Wochen, genau, über NXT Takeover und darauf die Folge dann wahrscheinlich über den SummerSlam. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, ein angenehmes Wochenende. Schöne, weiß ich nicht, schöne Ostern wollte ich gerade sagen, aber die Zeit ist ein bisschen vorbei. Genießt die Sonne verantwortungsvoll, ja. Bringt eure Mitmenschen nicht unnötig in Gefahr, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht auch gerne mal raus. Man kann ja mittlerweile mit Abstand und wenn das nötige Hygienekonzept bei den ganzen Außengastronomien auch vernünftig umgesetzt wird, kann man sich ja ein bisschen Energie tanken, ein bisschen Vitamin D und ich glaube, dann geht's auch dem Gemüt etwas besser. So, dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören und ciao, bye bye.
Hallo, liebe Hörer. Marco hier aus dem Schnitt. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, im Schnitt das Ganze anzuhören. Ich bedanke mich bei Taco, dass er das Ganze hier alleine durchgezogen hat. Ich weiß, dass es nicht so einfach, da einen Monolog zu führen von über einer Stunde. Und natürlich auch danke an Thomas, dass er wie immer einen tollen Inner Critical abgeliefert hat. Und es gibt noch ein paar News, weswegen ich mich hier im Nachhinein noch melde. Und zwar haben wir exklusiv für unsere Patronen ein neues Format ins Leben gerufen. Unsere Patronen wissen, dass neue Formate bei uns immer nur spärlich erscheinen. Jetzt wollen wir da mehr und mehr das zu unserer Spielwiese machen, neue Dinge für euch ausprobieren. Und den Anfang macht A Little Cup of the Bubbly. Ein Format, in dem wir alles an Infos und News reinpacken zur AEW, was in der regulären Folge keinen Platz hat. Und das macht wie immer natürlich unser AEW-Profi Thomas. Und der hat hier ein tolles Format für euch abgeliefert, über eine halbe Stunde wirklich alles an Wissen, was ihr braucht, um nicht nur mit dem ganzen WWE-Wrestling-Geschehen vertraut zu sein und zu werden, sondern auch mit AEW. Patrone werden es ganz einfach auf patreon.com/kappahaters, kann man schon ab $2 im Monat uns finanziell unterstützen. So ein Server bezahlt sich nicht von alleine und ach, ihr kennt das ganze Prozedere, ihr hört uns lang genug. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt, mal reinschaut und uns auf jeden Fall auch Feedback da lasst zu einem neuen Format und seid euch versichert, da kommt jetzt mehr, nicht nur mehr reguläre Folgen, sondern auch mehr Patronformate. Ihr dürft gespannt sein. Wir freuen uns über jeden, der uns hört. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Ob jetzt moralisch durch Kommentare oder durch finanzielle Hilfe. Danke, danke, danke. Ihr seid die Besten. Nur durch euch gibt es uns jetzt schon fast 4 Jahre. Wir haben übrigens in 2 Wochen Geburtstag. Das heißt, die nächste Folge wird unsere Geburtstagsfolge. 4 Jahre gibt es uns schon. Und ich finde, für so einen kleinen Podcast ist es eine verdammt lange Zeit. Und jetzt mit der Partnerschaft mit dem WWE 2K-Videospiel glaube ich auch, dass wir bald die nächste Stufe erklimmen. Und ihr seid dabei. Viele von euch schon seit Tag 1. Darüber sind wir sehr dankbar. Das wollte ich noch loswerden. Viel Spaß mit dem Patronenformat, wenn ihr da reinhören wollt. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit dem Pay-Per-View-Bericht zum Hell in a Cell Pay-Per-View. Dankeschön und bis bald. Tschüss. Das Podcasten ist teuer. Wollt ihr uns